Ich möchte aber auch einfach mit dem Epheser fortführen, weil das alles letztendlich zusammenspielt. Das ist auch nichts, was Gottes Wort ist in sich geschlossene Einheit. Ja, da kann man nicht sagen, das ist wichtiger als das andere oder jenes ist jetzt das Entscheidendere als das andere, weil es alles aufeinander aufbaut. Und so bitte ich euch jetzt zunächst mal mit mir in den Epheserbrief wieder reinzugehen. Und zwar, wir wollen mehr oder weniger dort fortsetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in Epheser 5 und da ab dem Vers 11. Ich würde gerne die Passage in zwei Abschnitten vorlesen, damit sie uns halbwegs präsent sind, wenn wir dann durch die Verse gehen. Und zwar zunächst mal beginnend ab Vers 11 bis Vers 20. Nee, Entschuldigung, bis Vers 21. Da heißt es folgendermaßen: Und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, denn was heimlich von ihnen gestieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Herr, wir wollen dein Wort besser aufnehmen, wir wollen dein Wort besser verstehen. Und so, Heiliger Geist, führe uns. Lass dein Wort wirklich unser Herzen durchbohren, Veränderungen in unseren Herzen bringen. Und Herr, mein Gebet ist, dass ich dir nicht im Weg stehe, wenn wir jetzt wirklich deine Weisheit und deine Erkenntnis in diesem Wort suchen. Und so danke ich dir, dass du uns führst und leitest, Heiliger Geist. Amen. Ihr erinnert euch, es geht im Kapitel 5, nicht nur im Kapitel 5 darum, dass Paulus sagt, wie wir wandeln sollen und wovon wir uns fernhalten sollen, damit wir eben wirklich die Gläubigen sind, die Versammlung sind, die sich unter das Haupt Jesu Christi gestellt hat und das, wie man so schön sagt, mit Haut und Haaren, also mit ihrem vollen Herzen. Und deswegen mahnt er uns auch in Bezug auf unseren Lebenswandel. Wir sollen uns eben nicht eins machen mit den Dingen, die nicht vom Herrn sind, sondern wir sollen Abstand nehmen. Der sagt, und habet nicht Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch. Das heißt, er sagt nicht nur, wir sollen uns abtrennen von den Werken der Finsternis oder von den Werken, die Gott nicht den Lob und die Ehre und den Preis und das Wohlgefallen geben, sondern wir sollen noch eins drauf tun. Wir sollen die Dinge auch beim Namen nennen. Wir sollen Sünde als Sünde bezeichnen, die Werke, die Gott widerstehen, als solche auch bezeichnen und nicht versuchen, so uns drumherum zu lavieren oder zu sagen, na ja, so schlimm ist das ja auch nicht. Es gibt ja große und kleine Sünden. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur eine Sünde und das ist die Sünde gegen den Herrn, egal in welchen Aspekten unseres Lebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wenn wir verstehen, dass wir als Gläubige ausgesondert sind für den Herrn, das heißt nämlich heilig zu sein, ausgesondert für den Herrn, dann können wir uns nicht mit Dingen vermischen, die diesem Heiligkeit Unreinheit hinzufügen. Und das ist die Warnung, die Paulus hier an uns ausgibt und sagt, nennt die Dinge beim Namen, trennt euch ab von diesen Art des Lebenswandels. Beim Namen bringen, öffentlich machen, heißt auch ins Licht bringen. Das ist das Bild, was ihr hier benutzt. Wenn ich eine Sache in der Dunkelheit halte, dann kann die da unten brodeln und wirken. Es sieht ja keiner, zumindest kein menschliches Wesen sieht es. Gott sieht es trotzdem. Aber in dem Moment, wo ich es ins Licht zerre, wird klar, was es ist. Nämlich, dass es von der Finsternis kommt und dem Licht keine Ehre gibt, Gott keine Ehre gibt. Und deswegen diese Aufforderung, Haltet es nicht unter dem Deckel, sondern bringt es an die Öffentlichkeit, nennt es, was es ist. Lasst das Licht des Herrn es klar sehen, dass jeder sieht, das ist Schmutz, das ist Dreck, das ist nichts, was Gott in irgendeiner Weise akzeptieren kann. Und alles, was eben ans Licht gebracht ist, kann auch nicht im Versteckten, im Heimlichen, im Verborgenen irgendwie wirken. Und damit hat es auch seine Macht verloren. Weil die Finsternis hat nur da Macht, wo sie sich verstecken kann. Sobald ich sie ins Licht bringe, wird klar, wo die Dinge herkommen. Ich möchte euch da ein paar Verse noch zugeben. 2. Korinther 6, die Verse 14 und 15. Da heißt es nämlich, seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Hier ist eigentlich klar, was gemeint ist. Ja? Es geht nur das eine oder das andere. Da gibt es keine Grauzone, da kann ich mich nicht dazwischen stellen. Das ist eine scharfe Grenze zwischen Finsternis und Licht. Und entweder bin ich in der Finsternis oder ich stehe im Licht. Lukas 8, 17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch geheim, was nicht kund werden und ans Licht kommen soll. Dann ist auch klar, selbst wenn die Finsternis uns oder Satan uns einreden will, ach, das kommt schon nicht ans Licht, das brauchst du nicht, brauchst keine Sorgen zu haben, ist alles in Ordnung, merkt keiner. Gottes Wort sagt genau das Gegenteil, sagt, es wird eines Tages ans Licht kommen. Und es muss ans Licht kommen, weil spätestens vor dem Gericht des Herrn wird es ans Licht kommen. Die Finsternis kann nichts verbergen, weil das Licht ist stärker als die Finsternis. Aber wir dürfen der Finsternis nicht den Raum geben, dass es versucht. Und deswegen sagt er auch in Matthäus 5, 16, also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn wir im Licht wandeln, dann können die Menschen sehen, was wir tun. Und dann ist es öffentlich, dann ist es sichtbar. Und wenn wir im Licht des Herrn wandeln, dann sehen die Menschen in uns Jesus Christus. Und das ist das, was sie sehen sollen, weil der Vater verherrlicht werden soll. Finsternis hat da keinen Raum. Und dann noch in Johannes 3, die Verse 19 bis 21. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das muss unser Ziel sein. Das darf unser Leben sein. Dass wir im Lichte die Wahrheit des Wortes leben. Und dann kommt dieser Aufforderung von Paulus im Vers 14. Wir sind jetzt wieder im Epheser 5. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Das hat nichts mit Gläubigen und Ungläubigen zu tun, was er hier sagt, sondern er spricht von den schlafenden Gläubigen und sagt, jetzt steht doch endlich auf, wacht auf, seid endlich mal wach zu erkennen, dass ihr da nicht in diesem Halbschlaf wandelt oder euch da so in diesem Finstern lavieren wollt, sondern es richtet sich an die wahren Gläubigen, dass sie wirklich erkannt haben, wir sind aus dem Tod ins Leben übergegangen, als wir erlöst wurden, aber jetzt müssen wir auch in dem gehen, jetzt müssen wir wach sein. Ja, die Bibel spricht oft auch von Wachen, also Wachen im Sinne auf dem Turm stehen und wachen. Aber wach sein bedeutet erstmal, dass wir nicht schlafen. Ne? Und oft genug schlafen wir. Oft genug stellen wir uns nicht hin und sagen, hier ist die Grenze, hier geht es nicht weiter, hier ist Ende. Das ist das Licht, was hier regiert. Das heißt, wir dürfen nicht länger geistlich schlafen, geistlich tot sein sozusagen, ja? sondern wir müssen verstehen, dass es ein besonderes Vorrecht ist, mit Jesus Christus gemeinsam zu leben, weil er uns zum Leben gebracht hat. Ja? Und damit warnt er im Grunde genommen jeden, seid nicht sorglos, schlaft nicht, sondern seid wach und steht geistlich auf. Ja? Schlaft nicht im Geiste, sozusagen. Auch dazu zwei Verse, Jesaja 60,1. Stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir aufgegangen. Klare Aufforderung, steh endlich auf. Sitz nicht bequem in deiner Couch. Fläst dich nicht in deinem Bett rum, jetzt mal bildlich gesprochen, sondern steh auf. Steh auf, für das, dass das Licht leuchtet. Und Paulus kommt im Römer auch nochmal darauf zurück und sagt im Römer 13, in den Versen 11 und 12, und damit spricht er zu der Zeit, wo wir heute drin leben, genauso wie zu der Zeit, wie er damals schon es wahrnehmen konnte und sagt, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Die Waffen des Lichts anziehen. Wir kommen dann nochmal, lassen wir das erstmal, aber es geht dann weiter im 5,16, wir sind jetzt wieder im Epheser, da ist er nämlich nicht nur, dass wir aufwachen sollen, dass wir endlich aufstehen, dass wir geistlich hellwach sind, sondern sagt dann auch, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Er macht uns damit klar, ja, wir sind Königreichskinder. Wir sind errettet. Wir sind geheiligt und damit abgesondert. Aber nichtsdestotrotz leben wir in einem Umfeld, wo das Böse regiert. Jesus hat für seine Jünger gebetet und hat gesagt, Herr, nimm sie nicht aus dieser Welt, aber bewahre sie in dieser Welt. Das ist die Position, in der wir uns momentan befinden. Wir sind Königreichskinder, wir leben in geistlichen Sphären mit Jesus Christus, aber gleichzeitig leben wir real hier in einer bösen Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das erkennen. Und dann ist auch klar, dass er sagt, und jetzt nutzt die Zeit, die euch hier in diesem Umfeld bleibt, für die Dinge, die Gott die Ehre geben. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Mit anderen Worten, wir sollen als Kinder des Lichtes wandern. Ja. Und er setzt nur einen drauf. Und ich glaube, er hat recht damit, dass er einen draufsetzt, damit das wirklich bei uns ankommt. Und das ist im Vers 17, wo er sagt, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Was heißt töricht? Was heißt dieses Wort? Das Wort heißt unweise, also wir haben nicht die Weisheit des Herrn, sondern laufen in irgendeiner anderen Weisheit, damit sind wir unweise. Das hat nichts mit menschlicher Weisheit zu tun. Menschliche Weisheit ist töricht. Das heißt dumm, unverständig. Wir begreifen es nicht. Deswegen die Warnung, darum seid nicht töricht, sondern verständig. Und verständig heißt eben nicht, oh, der hat es begriffen, der weiß, wie Mathe geht. Oder der weiß, wie das und das geht. Oder der hat so viel Erfahrung, weil er schon 80 ist oder sowas. Nein, es heißt, in der Weisheit des Herrn zu gehen. Das Verständnis des Herrn zu suchen. Die Erkenntnis, die Gott uns geben will. Und die gibt er uns durch seinen Heiligen Geist. Dass wir in der wandeln und handeln. Und damit alles menschliche Verständnis zur Seite legen. Weil es darum geht, dass wir wissen und verstehen, was Gott jetzt in dieser Zeit für jeden Einzelnen, für uns hat. In dem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Ja, wir sind Königreichskinder, aber wir müssen unseren Stand hier einnehmen, damit sein Licht hier leuchtet. Und der Wille des Herrn ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ja, der Wille des Herrn ist der Wille des Herrn. Ich drehe es mal um. Alles, was nicht der Wille des Herrn ist, ist gegen den Willen des Herrn. Also mein Wille, dein Wille, jemandes anderen Willen, ist nicht Gottes Wille. Ich muss Gottes Wille suchen. Wenn Gottes Wille sich in dir und mir und uns manifestiert und wir diesen Willen nach außen tragen, dann sind wir in seinem Willen. Aber Herr, ich möchte jetzt einen Porsche haben, ist nicht im Willen des Herrn. Muss mal klar zu sein. Deswegen nochmal, wir sollen nicht töricht sein, sondern verständlich sein, dass wir den Willen des Herrn erkennen. Paulus sagt das ja nicht, weil er uns irgendwie in dieser Situation sieht. Also die Epheser oder die Gläubigen, die er mit dem Epheserbrief adressiert, sieht er jetzt nicht, dass er sagt, ihr seid mitten in diesem Morast. Aber er weiß, wie leicht es ist, dass wir wieder in diesem Morast abrutschen können. Und deswegen ermahnt er uns so. Der ganze Brief ist ja ganz im Gegenteil eine Ermutigung, die da sagt, Mensch, ihr habt alles im Herrn und jetzt nehmt das, was ihr im Herrn habt und geht damit. Aber dass ihr auch wirklich geht und passt auf da drumherum. Der Feind versucht euch immer wieder abzunibbeln. Und deswegen spricht er diese Warnung aus. Und dann kommen diese nächsten Verse und ich sage mal gleich vorweggeschickt, diese Verse kann man nicht nehmen, um zu sagen, die Bibel verbietet Alkohol. Ich weiß, ich stehe da jetzt ein bisschen auf dem feurigen Kohlen, aber ich sage es trotzdem, weil ich will es auch erklären. Der nächste Vers heißt nämlich, und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Entschuldigung. Dieser Vers wird oft genommen zu sagen, da steht, wir sollen keinen Alkohol trinken. Das kann ich an diesem Vers nicht festmachen, darum geht es nämlich gar nicht. Erinnert euch an die Szene in Apostelgeschichte 2, als der Geist auf die Jünger niederkam und dann die Umstehenden sagten, guck mal, die sind ja schon besoffen. Und das am helllichten Tage, am frühen Morgen, das war so morgens um 9 rum. Die sind jetzt schon besoffen. Aber das war es ja nicht, die waren ja nicht im klassischen Sinne betrunken. Sondern sie waren ja mit Heiligem Geist gefüllt worden. Aber was Paulus hier sagt, ist, ehe ihr hingeht und eure Sorgen oder sonst was im Alkohol ertränkt oder im Wein ertränkt, könnt ihr jetzt jedes andere alkoholische Getränk vernehmen, um das Bild da zu nehmen. Das ist nicht der Ansatz, den ihr suchen solltet, sondern sucht, dass ihr berauscht seid, voll zum Überfluss mit Geist seid. Und trotzdem ist das ein klasse Bild, was er hier benutzt. Was passiert erfahrungsgemäß, und ihr habt das sicherlich alle schon beobachtet, entweder an euch selbst in eurer Jugendzeit oder auch an Menschen um euch herum, was passiert, wenn jemand zu viel Alkohol trinkt? Was sehen wir an dieser Person? Bitte? Erstens, er hat nicht mehr volle Kontrolle über das, was er tut, ja, oder sie tut. Es passieren verrückte Sachen, ja. Aber eigentlich, was ich letztendlich wahrnehme, ist eine ganz andere Persönlichkeit als die, die ohne Alkohol mir gegenübersteht. Es findet in gewisser Form eine Persönlichkeitsveränderung in dem Moment statt. Der Mensch reagiert ganz anders, agiert anders, der eine wird plötzlich ganz aggressiv, der andere schläft quasi dabei ein. Ja. Ich sehe eine Persönlichkeitsveränderung. Auch wenn sie vielleicht nur momentan ist, weil wenn er dann nüchtern ist, ist er vielleicht wieder der Alte, aber ich sehe eine andere Person. Jetzt nehmt dieses Bild mal und übertragt es mal auf das Berauschtsein mit dem Heiligen Geist. Was kommt dann zum Vorschein? Dann kommt Jesus Christus, nämlich die andere Person, die neugeborene Person in uns, kommt zum Vorschein. Und das soll in uns sichtbar sein. Und deswegen benutzt Paulus dieses Bild hier. Das Bild trägt sehr schön. Also es geht gar nicht so darum, besauft euch nicht. Nein, sollen wir sowieso nicht. Aber es geht ihm darum, wenn schon, dann schaut, dass die Persönlichkeit Christi in euch sichtbar wird. Und berauscht euch mit Heiligem Geist. Füllt euch bis zur Oberkante Unterlippe und dann geht noch weiter hoch bis zur Nasenspitze. Ja, Amen. Und was kommt dann dabei raus? Das sind dann die Verse 19 und 20, die dabei rauskommen. Ne? Redet zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gehen wir es mal durch. Also wir sollen zueinander reden in Psalmen. Hier gleich eine kleine Warnung. Also Paulus meint nicht, dass wir Psalm 1 bis 149 oder was auch immer ihr noch oben draufsetzen wollt, vorlesen sollen, uns gegenseitig also sozusagen nur noch in dieser Sprache ansprechen. Das ist nicht, was er wirklich sagt. Das würde uns sogar begrenzen. Weil wenn ich dann am Ende der Psalmen bin, muss ich ja vorne wieder anfangen. Ne? Was er wirklich sagen will, ist, dass wir, was die Psalmen ausdrücken, nämlich ein Loblied, ein Gesang dem Herrn zu, einfach den Herrn in Liedern, in Musik, in Gebet, in Anbetung zu preisen, dass wir mit einem solchen Verständnis uns einander begegnen. Und wir dürfen gerne unsere eigenen Psalmen singen. Wir sind nicht geknechtet an diesen alttestamentarischen Block der Psalmen, sondern was der Geist uns gibt, dürfen wir nach außen tragen. Ja, also es soll wirklich aus unserem eigenen Herzen kommen. Es soll aus dem Herzen kommen, das gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass daraus Dinge kommen, die wir in den Psalmen unter anderem wiederfinden. Aber Psalm an sich ist einfach nur erstmal ein geistliches Lied. Ganz neutraler Begriff. Ja? Also wir dürfen gerne auch in Anführungsstrichen unsere eigenen Psalmen entwickeln. Ja? Es geht weiter, wir sollen Loblieder haben. Ja, Lob. Wen sollen wir loben? Zuallererst natürlich den Herrn Jesus Christus. Zuallererst das, was er in unserem Leben bewirkt. Aber es beschreibt im Prinzip eine Grundhaltung, die durch das, was in unserem Herzen ist, sich nach außen trägt. Ja, dass wir geistliche Lieder zueinander sprechen können, also geistlich miteinander umgehen. Dass wir Lob auf unseren Lippen haben, füreinander, aber vor allen Dingen für den Herrn. Und dann sagt er weiter, wir sollen singend und spielend dem Herrn in unserem Herzen. Singend und spielend, das heißt, da ist eine Fröhlichkeit hinter, da ist eine Freude hinter, da ist, aber der Fokus ist immer auf dem Herrn. Ja? Es ist hier ein Miteinander vor dem Herrn, das er hier beschreibt. Und nicht zuletzt immer wieder dieses Verständnis, wir dürfen dem Herrn in allem Dank sagen. Dank sagen für alle Zeit. Also es gibt keinen Moment, wo wir sagen könnten, nee Herr, also jetzt, nee, da kann ich dir wirklich nicht für danken, sondern alle Zeit. Was ist alle Zeit? Immer. Egal, in welchen Umständen ich mich befinde, egal, wie ich mich gerade fühle, egal, was gerade durch mein schräges Denken geht, es gibt keinen Moment, wo ich dem Herrn nicht Dank sagen darf. Das wird aber alles hervorgebracht eben dadurch, dass wir uns überhaupt erstmal mit dem Geist füllen. Erinnert euch, was Michael Kimuli vor einiger Zeit uns auch nochmal wirklich gelehrt hat, dass es der Schlüssel ist, wenn wir überfließen mit Heiligem Geist, sprich das Gefäß muss erstmal gefüllt werden, und zwar bis zum Rand, erst dann fängt es ja an überzulaufen, ja, dann bringt das diese Dinge hervor. Also ich kann im Umkehrschluss im Grunde genommen wahrnehmen, wenn jemand darin geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass er gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Also sollten wir uns danach ausstrecken. Und dann kommt aber noch ein ganz gewichtiger Satz dahinter, Vers 21. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Oder wie es in Philippa heißt, sondern in der Demut, einer den anderen höher achten als sich selbst. Also da darf keiner sich hinstellen, sagt Paulus, und sagt, ich habe aber die besseren Psalmen, ich habe die besseren Loblieder, ich habe die besseren Danksagungen, weil ich bin der bessere Christ als du. Du bist nur zweite Klasse. Sondern wir dürfen lernen, so wie Jesus Christus, voller Demut, uns einander unterzuordnen. Zuallererst natürlich unter das Haupt Jesus Christus, aber dann auch einander in dem Verständnis, dass alles von ihm kommt und in ihm wieder zusammenläuft. Was Paulus hier nicht geschrieben hat, ich möchte das aber nur ergänzen, damit ihr wisst, wo wir stehen. Wir haben hier in der Rhein-Valley für uns persönlich unter den Ältesten die Entscheidung getroffen, dass wir keinen Alkohol trinken. Das hat aber nichts mit diesem Vers zu tun, sondern es hat was ganz anderes zum Sinn. Nämlich, dass wir, wenn wir in Gesprächen mit Menschen sind, die vielleicht mal Schwierigkeiten mit Alkohol hatten oder haben, dass wir ihnen keinen Anlass, keinen Anstoß, keine Möglichkeit geben zu sagen, ja, die trinken ja auch. Und deswegen haben wir für uns in dem Ältestenkreis diese Entscheidung getroffen, dass wir keinen Alkohol trinken. Aber das ist nicht, weil dieser Vers da steht. Das möchte ich nur erklären und erläutern, Seitenbemerkung sozusagen. Was jetzt kommt, ist ein neuer Abschnitt in diesem Brief. Und doch gehört das alles irgendwie zusammen, weil bis jetzt hat er sozusagen jeden Einzelnen von uns adressiert. Jetzt geht er über in die nächstgrößere Struktur und das ist die Ehe und die Familie. Und diesen Abschnitt möchte ich jetzt mit euch als zweiten Abschnitt betrachten. Und da beginnen wir mit Vers 22, also Epheserbrief, und gehen bis zum Ende des fünften Kapitels. Da heißt es, die Frauen, also ich muss doch mit 21 anfangen, damit der Satz vollständig ist, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes und deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau sowie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ihr Weiber seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Toller Vers, ne Männer? Endlich haben wir was zu sagen. Endlich sind wir diejenigen, die hier sagen, wo es längst geht. Das ist ein Vers, der so oft missbraucht wird. Als Beleg dafür, dass die Frau die Klappe zu halten hat, dass ich als Mann den Daumen auf sie draufdrücken kann, dass sie zu tun und lassen hat, was ich ihr sage und wehe, sie tut's nicht. Aber das steht hier gar nicht. Das steht hier überhaupt nicht. Denn erstens denkt an den Vers davor, wo es da heißt, wir sollen einander in Demut dienen, einander achten, uns einander unterstellen. Und er geht mit einem Komma in diesen zweiten Teil über, nämlich wo es da heißt, und ihr Frauen, unterstellt euch den Männern. Und das Schlimme ist auch bei diesem Satz, dass oft eben nur dieser eine Satz betrachtet wird und der ganze Rest, der danach kommt, schlicht und einfach ignoriert wird oder erst gar nicht gelesen wird. Und da kommen dann diese falschen Aussagen her, die nichts, aber auch gar nichts mit Gottes Wort zu tun haben. Was hier gesagt ist, ist einfach in Fortsetzung eben dieses Verses vorher, wo es da heißt, dass wir uns eben einander unterstellen sollen, dass es darum geht, dass wie wir miteinander umgehen sollen und dass Gott eine bestimmte Vorstellung hat, wie Ehe und Familie strukturiert sein soll. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir auch nicht das Bild, das Paulus später in diesen Versen nutzt, wo es darum geht, wer ist der Bräutigam, wer ist die Braut. Es geht hier zuallererst erstmal darum, dass Gott sagt, ich habe eine bestimmte Hierarchie vorgesehen, die fängt mit mir an. Gott Vater, Gott Sohn, der Leib, Jesus Christus das Haupt. Wenn ich jetzt diesen Leib, diese Versammlung in seine einzelnen Teile auflöse, dann finde ich als die nächstkleinste Zelle sozusagen die Ehe, nämlich die Verbindung von zwei Menschen, Mann und Frau. Und zwar nur Mann und Frau. Alles andere ist nicht biblisch. Also, sagt Gott, da gibt es eine Hierarchie. Und die Hierarchie ist, dass Christus das Haupt ist. Und wir kommen da gleich noch drauf. Und dann habe ich den Mann gesetzt zum Haupt über die Ehe und letztendlich über die Familie. Aber er warnt eben auch darum, dass es eben kein in irgendeiner gearteten Form Freibrief für Unterdrückung oder menschliches Regieren, Beherrschen, Versklaven und alles, was damit einhergeht, Missbrauch, verbal, aber auch körperlicher Missbrauch, was alles damit einhergeht, ist hier überhaupt, aber auch nicht ein Ansatz dran zu finden. Es geht darum, dass zunächst mal in der Unterstellung, er sagt, ihr Frauen, bitte unterstellt euch euren Männern. Das hat einen ganz entscheidenden Sinn, der kommt gleich. In Matthäus heißt es unter anderem eben, ihr könnt euch erinnern, da gab es diesen Streit mit den Jüngern, wie es darum geht, ja, wer kann zur Rechten und zur Linken des Vaters sitzen und so weiter. Und dann auch, wer ist der Größte unter uns? Diese Diskussion gab es ja auch, ne? Und da sagt Jesus in Matthäus 20, die Verse 25 und 26, ich lese mal vor. Jesus aber rief sie ja zu, also rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisset, dass die Regenten der Nationen über dieselben herrschen und die Großen Gewalt über sie üben. Das ist das weltliche Regieren, das weltliche Beherrschen. Und dann sagt er aber zu den Jüngern, unter euch soll es nicht also sein. Sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Wenn der Mann also groß sein will über die Frau, wo findet er sich dann wieder? Er wird zum Diener. Und doch heißt es, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Warum ist das so? Weil gleich der nächste Vers erläutert, wie es weitergeht in dieser Beziehung. Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, das haben wir schon so ein bisschen rausgearbeitet, aber auf welche Art und Weise? Nämlich wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Und Christus ist der Heiland des Leibes. Also einerseits erläutert hier Paulus ganz klar die gewollte Hierarchie Gottes. Nämlich er sagt, da ist Christus das Haupt der Versammlung, dann kommt der Ehemann als Haupt über die Ehefrau. Hier spricht er über Ehebeziehungen, nicht über irgendwie, ich darf über jede Frau herrschen, darum geht es hier nicht. Ja, auch das nochmal klargestellt. Und dann vergleicht er aber auch die Situation, die der Mann einnehmen soll als Haupt, mit der Position, die Christus als Haupt hat. Und spätestens hier wird es schwierig, sage ich mal, für uns Männer. Weil haben wir verstanden, wie Jesus Christus als Haupt agiert über die Versammlung, damit über mich, über dich, über jeden von uns? Sind wir in der Lage, so als Haupt der Familie, der Ehe zu agieren, wie Jesus Christus als Haupt der Versammlung? Und doch sagt er dann nochmal im nächsten Vers, aber gleich wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, also auch die Weiber ihren Männern in allem. Und hier heißt es auch im 1. Petrus 3,1, ein Parallelvers dazu, gleicherweise ihr Weiber, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf das, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Weiber ohne Wort mögen gewonnen werden. Das ist übrigens auch ein interessanter Vers. Also einerseits bestätigt er natürlich, was Paulus hier sagt, ganz klar. Andererseits habe ich auch schon immer wieder mal in Gesprächen das Argument gehört, ja, hier steht ja, wenn ich als treue, gläubige Frau, selbst wenn ich mich mit einem Ungläubigen verheirate, der wird schon zum Herrn kommen, wenn ich nur als gläubige Frau gläubig lebe. Das steht hier aber nicht. Hier ist keine Garantie ausgedrückt. Das heißt, wenn, was eigentlich die Bibel schon von vornherein eigentlich ausschließt, dass sie sagt, ein Gläubiger sollte sich mit einem Ungläubigen nicht in die Ehe verbinden. Aber wenn es dann doch aus einer Situation heraus passiert ist, dass entweder während der Ehe einer von den beiden gläubig geworden ist, das ist die Situation, die auch im Korinther beschrieben wird, im 1. Korinther, dann habe ich immer noch nicht die Garantie, dass der andere gläubig werden wird, dadurch, dass ich gläubig geworden bin. Aber ich habe auch keine Entschuldigung zu sagen, naja, ich lasse mein Glaubensleben links liegen. Oder ich stelle mich auf das Podest und sage, ich bin ja was viel besser, weil ich gläubig bin und hack jetzt von oben sozusagen da oben. Das sagt dieser Vers nicht. Ja? Also nur am Rande einfach. Wir sollten uns überhaupt nicht unter ein ungleiches Joch begeben. Das ist nämlich die Beziehung zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Wenn wir dort hineingeraten sind, eben weil wir dann später zum Herrn gefunden haben oder durch andere Situationen, dann dürfen wir und müssen wir weiter treu bleiben. Aber wir dürfen auch weiterhin in der Demut gehen, uns unter die mächtige Hand des Herrn zu stellen. Denn der Herr bewirkt die Dinge bei meinem Partner. Und er weiß, ob das Herz offen ist dafür oder nicht. Also ich habe keine Garantie, dass dieses Joch irgendwann mal gleich wird. Das ist das Problem dabei. Aber dieser Vers, den wir hier gerade hatten, sagt auch nochmal ganz klar, dass wir absolut als Männer keinen Herrschaftsanspruch auf unsere Frauen haben. Also wir sind nicht die Herrscher. Und Jesus Christus ist das Haupt. Ich habe mich dem Haupt Jesus Christus zu unterstellen als Mann und damit stehe ich in der Verantwortung, mich vor ihm zu verantworten. Und aus dieser Verantwortlichkeit habe ich eine Verantwortung für meine Frau, die sich mir als Ehemann unterstellen soll, als Haupt der Ehe. Und jetzt kommt's. Und hier behaupte ich, ist keiner von uns Männern. Vers 25, ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Liebet eure Frauen, wie Jesus Christus die Versammlung liebt. Ich glaube, wir sind im Moment, und so hoffe ich, alle auf dem Weg dahin zu kommen, dass wir ein Leben leben, das das widerspiegelt, was Jesus Christus gelebt und wofür er gestorben ist. Dass das auch in unseren Ehen sichtbar wird und in unseren Familien sichtbar wird, wenn wir Männer als Haupt in dieser Familie agieren. Aber ich glaube nicht, dass wir da schon angekommen sind. Und das sage ich nicht, weil ich meine, wir haben ja alle Ehepartner sitzen, soweit Ehen hier vertreten sind, die alle mies laufen und alle schlecht sind, sondern einfach, weil ich weiß, dass wir alle noch nicht perfekt sind. Es ist alles in uns perfekt angelegt. Aber leben wir das Perfekte? Sind wir da schon in unserem täglichen Gang mit dem Herrn? Das heißt, wenn wir uns unter das Haupt Jesus Christi stellen, Männer, wenn wir uns unter das Haupt Jesu Christi stellen, in dem Verständnis, was Jesus Christus für die Versammlung und damit auch für uns Männer, wir sind Teil der Versammlung, alles getan hat, aus welcher Liebe er gehandelt hat, dann wird auch klar, dass wir nur eine Option haben, wenn es darum geht, wie wir als Haupt für die Familie, für die Ehe, für die Ehefrau dienen sollen, dass wir nämlich das Beispiel Jesu Christi übertragen müssen oder fortsetzen müssen in unsere Ehe hinein. Und was hat Jesus Christus denn alles für die Gemeinde und die Versammlung getan? Er hat alles aufgegeben. Er war Gott. Er hat alles aufgegeben, ist Mensch geworden, wurde zum Niedrigsten der Niedrigsten. Er spricht von sich selbst, er hatte noch nicht mal eine Wohnstadt, wo er leben konnte. Ja? Er sagte, die Vögel haben Nester und die Füchse haben Höhlen, aber ich habe noch nicht mal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er hat sich also wirklich erniedrigt, in jeder Beziehung. Er ist am Kreuz für uns gestorben, weil wir ohne sein Opfer, ohne sein Blut hier heute nicht so zusammen sein könnten und sagen können, wir dürfen uns als Kinder Gottes bezeichnen. Wir sind von ihm adoptiert. Das war sein Werk. Er hat alles aufgegeben. Er hat alles bezahlt für die Versammlung, für uns. Oder wie Paulus es ausführt in 26 und 27, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus hat uns geheiligt. Das heißt, er hat etwas getan, er hat uns nämlich ausgesondert, aus der Welt hineingestellt in sein Königreich. Und das ist komplett. Ob wir immer so laufen, ist eine andere Sache, aber es ist vollbracht, es ist getan, es ist vollständig. Reinigung durch das Wasser, durch die Waschung mit dem Wort. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, du kannst nur neu geboren sein, wenn du aus Geist und Wasser geboren bist. Wasser stellvertretend für das Wort hier. Das heißt, es ist wichtig, dass das Wort immer in uns lebt, dass es lebendig ist, dass wir das Wort in uns tragen, dass wir das Wort ja, über unsere Lippen kommen lassen, nicht nur akustisch, sondern in dem, wie wir leben, wie wir handeln, welchen Stil wir leben und so weiter. Das ist sein Werk, das hat er getan, das hat er bewirkt, da haben wir nichts zu beigetragen. Und warum? Damit die Versammlung herrlich vor ihm dasteht. Ich sage es mit meinen Worten, dass etwas Herrliches daraus hervorkommt, was der Herrlichkeit des Christus gleicht. Das heißt, er hat seine Herrlichkeit in uns hineingeschüttet, damit wir seine Herrlichkeit wieder an ihn zurückspiegeln. So weit geht sein Werk. Der hat da nichts übrig gelassen, zu sagen, naja gut, ich krieg's ja nicht ganz hin. Ich putze mal, aber auf der Rückseite ist noch ein bisschen Dreck. Das ist nicht schlimm. Nein, wir sind von ihm komplett gewaschen, komplett gereinigt, komplett geheiligt. Und deswegen sagt er auch, er ist so weit gegangen, dass er keine Flecken, keine Runzeln oder sonstigen Unreinheiten hat. Ich habe mich immer gefragt, warum da Runzeln und Flecken stehen oder Flecken und Runzeln. Warum hat Paulus nicht einfach gesagt, damit sie nicht dreckig vor mir steht? Aber ich glaube, was er damit sagen will, ist Folgendes. Flecken, was sind Flecken? Was sind Unreinheiten? Ne? Das sind so Fehlentwicklungen. Wir können das sehr schön in der Geschichte von Jakob und Laban sehen, ne? Mit den gefleckten Schafen und den ungefleckten Schafen. Ne? Die ungefleckten, das waren eigentlich die besseren. Ne? Weil da hatte ich eine reine Wolle, die kam in einer Farbe raus. Ne? Und wir wissen, das Spielchen, was Jakob da mit Laban gespielt hat, dass dann die gefleckten Schafe daraus kamen. Aber er sagt, ihr habt keine solchen Flecken, ihr seid reingewaschen, ihr habt keine Flecken, wenn ich mein Werk in euch vollende. Und wofür stehen Runzeln? Also ich habe ein paar von diesen Runzeln. Und die habe ich nicht nur, weil die von Anfang an da waren, sondern die habe ich einfach, weil ich älter bin. Also Runzel heißt, ist ein Bild für Alter, Alterung. Wenn wir das mal so lesen, dann heißt das mit anderen Worten, wir haben keine Unreinheit und wir werden als Braut nicht gealtert sein. Da sind nicht Dinge schon so ein bisschen abgenutzt oder naja, die Kupplung muss in 50.000 ausgewechselt werden, weil die so abgenutzt ist. Nein, wir sind wie neu geboren, wie neu. Wir sind neu. Das beschreibt dieses Bild hier. Weil erst dann können wir wieder heilig und tadellos sein. Also hier schließt sich der Kreis immer wieder. Also nochmal das Verständnis. Wir Männer als Haupt der Ehe und Haupt der Familie, Haupt über die Frau, müssen uns an dem Standard messen, den Jesus Christus gesetzt hat für die Versammlung, für jeden einzelnen wahren Gläubigen. Das muss unser Standard sein, Männer, wenn es darum geht, wie handeln wir gegenüber unserer Ehefrau? Wie behandeln wir unsere Ehefrau? Wie sprechen wir zu unserer Ehefrau? Was tun wir unserer Ehefrau gegenüber? Ich glaube, ein ziemlich hoher Standard, ne? Also ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht erfüllt. Aber da sollen wir hinkommen. Und das Schöne, was Paulus hier benutzt, ist dieses Bild wieder. Er nimmt die Ehe und deswegen ist es auch so wichtig, das Verstehen, warum Ehe in der richtigen Gestaltung so eminent wichtig ist. Weil er nimmt nämlich dieses Bild einer Ehe, die in Gottes Führung gelebt wird und setzt sie direkt in dieses Bild, dass der Bräutigam Jesus Christus wiederkommt und seine Braut holen wird, was die Versammlung ist. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr verstehen wollt, wonach Jesus Christus sich sehnt, nach was für einer Art Braut er sich sehnt, dann müsst ihr verstehen, was er sich erwünscht, was er im Natürlichen erlebt. Nämlich diese Art von Ehe, die eine Braut hervorbringt, die fleckenlos und ohne Runzeln ist. Das hat jetzt nichts mit unserem natürlichen Zustand, aber mit unserem geistlichen Zustand zu tun. Deswegen heißt es auch in Petrus 1, also 1. Petrus 1, Vers 19, dass Jesus Christus ein Lamm war ohne Flecken und ohne Fehler und ohne Flecken. Ja? Nur ein solches Opfer war ein zulässiges Opfer. Und der Anspruch des Bräutigams, den hat er erfüllt. Er war ohne Fehl und Tadel, er war ohne Flecken. Aber das ist klar, dass der Bräutigam sagt, so wie ich bin, möchte ich auch, dass meine Braut ist. Und deswegen erhebt er diesen Anspruch. Und deswegen sagt Paulus jetzt wieder im Vers 28, nachdem er das alles erläutert hat, gesagt hat, Männer, Achtung, eure Frauen sind nicht dazu da, dass sie von euch unterdrückt, misshandelt oder sonst was werden, sondern sie sind dazu da, damit sie so behandelt werden, wie ich euch behandle, sagt er jetzt in 28. Und deshalb oder also sind auch die Männer schuldig, ihre Weiber zu lieben wie ihren eigenen Leiber. Wer sein Weib liebt, liebt sich selbst. Die Frage fängt also damit an, kann ich mich selbst lieben? Und das sollte ich können, wenn ich das zweite Gebot von Jesus kenne. Ja? Ich soll meinen Nachbar lieben wie mich selbst. Also fängt es mit mir selbst an, dass ich lerne, mich so zu lieben, wie Gott mich geschaffen hat. Und ich meine hier nicht Selbstverliebtheit oder so ein Scherz, ne? Sondern ich meine wirklich eine Liebe, die aus dem Herrn kommt. Aber wenn ich diese Liebe habe für mich selbst, dann habe ich sie zwangsläufig für meine Frau, weil meine Frau so zu lieben ist wie mich selbst, wie meinen eigenen Leib. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Versammlung. Paulus lässt uns hier nicht vom Haken. Ne? Er stellt es immer wieder in diesen Maßstab Jesu Christi an und sagt, Jesus kann für sich in Anspruch nehmen. Ich tue alles, ich stelle alles bereit, dass die Versammlung gut genährt ist, dass es ihr wohl ergeht, dass sie alles hat, was sie braucht, um zu dem zu werden, was ich für sie habe, nämlich die Braut zu werden. Und das ist der Maßstab, wenn so wie die Versammlung komplett in dieser Abhängigkeit mit Christus ist. Und damit wir Männer auch in dieser kompletten Abhängigkeit zu Christus stehen, haben wir die Verantwortung als Männer, unseren Frauen zuzudienen. Und dann bekommt dieser Aspekt des sich Unterstellens einen ganz anderen, ja, eine andere Betonung oder einen anderen Wert. Weil dann weiß ich plötzlich, das ist die Quelle meiner Nahrung, meiner Versorgung, meiner Bewahrung, meines gefördert werden, ermuntert, ermutigt zu werden. Alles das steckt dann da drin, weil das ist das, was Jesus mit uns als Versammlung tut. Und Versammlung ist jeder Einzelne von uns. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Wenn Jesus Christus nicht das Haupt der Versammlung ist, gibt es auch keine Versammlung, gibt es keine Gemeinde. Das ist irgendwas anderes. Ein Golfclub oder Debattierklüppchen oder sonst was, aber hat dann nichts mehr mit Jesus Christus zu tun. Wir sind in totaler Abhängigkeit vom Haupt. Und dann geht es weiter in Vers 30 und 31, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier wird klar, wie eng in Gottes Verständnis eine Ehebeziehung beschrieben ist. Das ist nicht etwas, wo zwei sich entscheiden und sagen, ach ja, wir kommen mal zusammen, probieren es mal, wenn es gut geht, hält es 10 Jahre, wenn es noch besser geht, hält es 20 Jahre, wenn wir viel Glück haben, 25 Jahre. Das ist nicht das Modell, was Gott für Ehe hat. Weil das Modell von Gott ist ein ganz anderes. Er sagt, ein Mann und eine Frau werden alles verlassen, was sie bis jetzt ausgemacht hat, nämlich ihre Familie, ihre Mutter, ihren Vater, und etwas Neues beginnen, nämlich indem sie sich vereinen und ein Fleisch werden. Ein Fleisch werden. Ich kann, wenn ich jetzt ein Fleisch bin und sage, ach nee, passt mir nicht, wen verletze ich, wenn ich das trennen will? Nicht den anderen. Ich verletze mich selbst, weil ich schneide mich selbst in Teile. Ich bin plötzlich nicht mehr vollständig. Keiner von den beiden ist mehr vollständig, wenn ich dieses trennen will. Aber wenn ich in dieser Vollständigkeit gehen will, dann komme ich wieder zurück, was wir gerade eben hatten. Ja? Dann heißt das ja, wenn ich meinen eigenen Leib liebe, mein eigener Leib schließt meine Frau mit ein, dann sorge ich dafür, dass es mir und meiner Frau gut geht, einfach dadurch, dass ich sorge, dass diesem Leib es gut geht. Das Bild geht noch weiter, weil wenn wir sehen, was Jesus Christus für uns tut, dann ist es ja nicht nur, dass Jesus Christus sagt, kommt zu mir und ihr habt ein gutes Leben, sondern Jesus Christus ist unser Ermutiger. Jesus Christus führt uns in unsere Berufung rein. Er hat für jeden eins von uns eine ganz bestimmte Berufung, Position in unserem Leben, die wir erreichen sollen. Er gibt uns alles dazu, damit wir da hinkommen. Und jetzt Ehemänner, lasst uns das mal auf unsere Aufgabe als Ehemänner gegenüber unseren Ehefrauen betrachten. Das heißt, wenn meine Frau sich mir als Ehemann unterstellt, dann habe ich als Ehemann zuallererst eine Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass meine Frau so leben kann, so aufblühen kann, so ermuntert ist, so ermutigt ist, so angeleitet ist, so gestärkt wird, so genährt wird, dass sie in ihre volle Berufung reinkommt, ohne Wenn und Aber. Und die ist nicht deckungsgleich zwangsläufig mit meiner eigenen Berufung. Und wenn wir das mal, diesen Zirkel wirklich zu Ende denken, ich glaube, dann stimmt er wirklich mit mir überein, dass ich sagen kann, keiner von uns ist an der Stelle schon wirklich als Ehemann angekommen. Ich unterstelle, dass wir alle, der eine mehr, der andere weniger, auf diesem Weg sind, aber wir haben alle noch ein Stück zurückzulegen. Und das ist auch gut so, weil das ist auch in Ordnung. Jesus Christus will uns ja dahin bringen. Und vor allen Dingen, er will uns dahin bringen. Er will uns nicht, dass wir uns dahin bringen. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus Christus sagt, deswegen, Ehefrauen, dürft ihr euch unter die Hand, unter das Haupt des Mannes stellen, weil der Maßstab bin ich, Jesus Christus, nach dem er handeln muss. Und dann kommt ein Satz, den ich lange nicht verstanden habe, von dem ich glaube, jetzt besser zu wissen, worum es geht, aber ich will damit nicht sagen, ich habe es schon. Das ist der Vers 32, da sagt Paulus nämlich dann, dieses Geheimnis ist groß, aber ich sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was meint er mit diesem Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis liegt in dem Vergleich zwischen diesem Bild der natürlichen Ehe und dieser geistlichen Ehe, nämlich wenn wir von dem Braut und dem Bräutigam reden, den Jesus Christus ruft. So wie im Natürlichen für uns nicht wirklich so ganz, glaube ich, verständlich ist, was es heißt, wenn die Bibel davon spricht, Mann und Frau werden ein Fleisch. Ja, wir laufen ja immer noch auf 4 Beinen rum. Ne? 2 laufen hier und 2 laufen darum. Also irgendwie ist das ja nicht so, dass wir wie siamesische Zwillinge jetzt plötzlich festhängen und gar nicht mehr auseinanderkommen. Wir können schon noch eigenständig agieren in unserem Körper. Und doch sagt die Bibel, wir sind ein Fleisch. Und er sagt, so wie dieses Geheimnis der Bibel diese Ehe beschreibt, die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, so ist auch die Beziehung, die Jesus Christus mit seiner Braut hat. Es wird nämlich eins. Und deswegen hat die Braut diese alles umfassende Verpflichtung zu dieser fleckenlosen und runzelfreien und reinen Braut zu werden, die dann in weißem Linnen gekleidet am Hochzeitsmahl teilnehmen wird, Offenbarung 19. Und das ist mein Verständnis von dem, was Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Er kann es auch nicht erklären, aber er sagt, das ist das Bild. So wie das eine unerklärliche ist, aber von Gott so von vornherein gewollt ist, das finden wir ja schon im 1. Mose 2, dass er sagt, die werden ein Fleisch werden. So wird das auch sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt mit anderen Worten, und das fasst er dann in dem letzten Vers zusammen in 33, das ist eigentlich die Zusammenfassung jetzt dieser letzten Verse. Doch ihr, ein jeder von euch, liebe sein Weib, also wie sich selbst. Das Weib aber, dass ihr den Mann fürchte oder respektiere, ist hier das bessere Wort, da gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Also sagt Paulus letztendlich zusammenfassend, die Liebe eines Mannes, eines Ehemannes muss zu seiner Ehefrau ohne Einschränkung sein. Es muss diese Agape-Liebe, die aus Gott herausfließt, sein, mit der er seiner Ehefrau begegnet. Und die Frau darf dem Mann, wenn er diesen Weg so geht, wenn er so lebt, wenn er so vorlebt, darf sie und wird sie, glaube ich, ganz automatisch den Respekt geben, dem ihn gebührt als hoher Priester, Prophet und Regent seiner Familie. Denn so sind wir auch als Ehemänner definiert an anderer Stelle. Ich möchte das wirklich nochmal, weil es mir persönlich extrem am Herzen liegt, uns Männern als Appell mitgeben. Lasst uns nie von diesem Standard weggehen. Wenn uns dieser Standard immer im Herzen ist, egal in welcher Situation wir mit unseren Ehefrauen gerade stehen, ob wir uns gerade aneinander geärgert haben, was auch immer gewesen ist, wir müssen zu diesem Standard zurückfügen. Weil erst dann haben wir ein Recht zu sagen, ich habe ein Recht auf das Respekt meiner Frau, aber diesen Respekt kann ich nicht einklagen nach dem Motto, hier steht, aber ihr sollt mich respektieren, sondern diesen Respekt darf ich erwarten, weil ich meine Aufgabe und Rolle als Ehemann im Maßstab Jesu Christi lebe. Und dann kommt er auch von selbst. Da brauchen wir da nicht drum zu kämpfen. Da braucht eine Frau nicht dafür rumzukämpfen, sich diesem Mann zu unterstellen. Weil es der beste Platz, wo sie sein kann. So wie die Braut keinen besseren Platz findet als bei ihrem Bräutigam, dem Haupt Jesus Christus. Und damit möchte ich hier an dieser Stelle, was den Epheser Teil 5 angeht, also Kapitel 5, schließen. Wissend, dass es in 6 gleich im Thema weitergeht, aber ich möchte hier einfach eine Zäsur machen. Herr, ich möchte dir danken für mächtige Männer wie Paulus. Ich möchte dir danken, Jesus Christus, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, Haupt der Versammlung zu sein und damit das Beispiel zu setzen, damit wir als Männer verstehen, was heißt, Haupt unserer Familie zu sein, Haupt über unsere Ehefrauen zu sein. Und Herr, ich möchte dir auch danken, dass du uns immer wieder davor warnst, auch wenn wir fest am Glauben festhalten, dass der Feind nicht ruht, um uns da wegzuziehen, um uns in den Schmutz zu ziehen, das Licht von uns wegzunehmen, indem er uns versucht, in die Finsternis rüber zu locken. Und so, Herr, bete ich, dass wir alle das Licht, dein Licht suchen, egal was gerade ist. Weil dein Licht ist ein reinigendes Licht. Dein Licht ist ein Licht, das uns stark macht, das uns groß macht. Und du, Herr Jesus Christus, bist es, der uns befähigt, in deiner Nachfolge zu leben. Hinkommen zu dieser reinen, fleckenlosen und runzelfreien Braut, die du holen wirst. Und so, Herr, danke ich dir, dass du in uns lebst, dass du in uns wirkst und dass du es bist, der uns dahin bringt, weil du bist der Anfänger und Veränderer unseres Glaubens und aller Dinge, die da dran hängen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Bevor ihr jetzt aufspringt und denkt, jetzt gibt's Kaffee, jetzt kommt der zweite Teil.